Heute bei «Apropos». Ein abgelöstes Gespräch.
Der Vorfall ist deutlich mehr als nur das Abhören und Veröffentlichen eines Gesprächs im Bereich der Luftwaffe. Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt.
Und die russische Propaganda.
Das Ganze ist ein wirklich erhebliches Leak und stellt natürlich eine Sicherheitslücke dar, die für die Bundesregierung ausgesprochen peinlich ist.
In den russischen Staatsmedien sind heimliche Aufnahmen von einem Gespräch von deutschen Offizieren veröffentlicht worden. Diese Aufnahmen würden beweisen, dass Deutschland sich in den Krieg in der Ukraine einmische. Das sagen russische Journalistinnen und Journalisten, die am Kreml nahestehen. Was geht es in diesen abgehörten Gesprächen? Wie hat es zu so einem Leck kommen? Und was bedeutet das alles für den deutschen Kanzler, den Olaf Scholz? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Deutschland-Korrespondent, mit dem Dominik Eigenmann. Hallo Dominik.
Hallo Mirja.
Und все они верят, что мы обязательно проиграем, а Запад обязательно победит. Не понимая, что это невозможно. Но это просто невозможно. Так не будет.
Dominik, wer hören wir da?
Das ist Margarita Simonian. Sie ist eine Chefpropagandistin vom Putin-Regime. Eine relativ junge Frau, die schon früh Verantwortung bekommen hat für ein paar von den wichtigsten Propagandakanälen von der russischen Regierung, vom Präsident Wladimir Putin. Und sie kündet, dem, was wir jetzt gehört haben, an, dass auf dem Kanal, auf dem sie vorsteht, Russia Today, heute etwas Besonderes zu hören sei. Das war vor 4 Tagen.
Eben, sie hat auf Telegram, das ist der Nachrichtendienst, eine Art Social-Media-Plattform, etwa 500.000 Followerinnen und Follower. Denen hat sie also etwas Grossartiges, etwas Grosses versprochen. Um was ist es denn gegangen am Schluss?
Also es ist darum gegangen, dass sie auf Russia Today veröffentlicht haben, einen Mitschnitt von einem Gespräch von 4 hohen deutschen Luftwaffenoffizieren, die über Einsatzmöglichkeiten für den deutschen Marschflugkörper Taurus geredet haben. Und das ist insofern erstens bemerkenswert, dass sie an das Gespräch angekommen sind, dass sie ein internes Gespräch können abgreifen. Also die Margarita Simonian sagt natürlich nicht, wer das gemacht hat, aber sie sagt triumphierend, schauen wir mal, was wir da alles haben, wenn das überkommen. Also von der russischen Geheimdienst selbstverständlich. Also auf geheimen Wegen beschafft, mitgeschnitten, ein internes Gespräch und dann ausgerechnet zum Marschflugkörper Taurus. Also einem extrem umstrittenen, politisch umstrittenen Geschäft in Deutschland. Und aber auch eine Sache, wo ganz Europa eigentlich drauf schaut, also nicht nur Deutschland. Mhm. Und sie sagt, da höre ich mir, und die Leute können das jetzt auch hören, es ist dann erschienen, veröffentlicht worden als Audiodatei von fast 38 Minuten auf Deutsch mit russischen, es hat eine russische Transkription gegeben von dem Gespräch, sodass alle Leute können nachlesen oder nachlesen, was die deutschen Luftwaffenoffiziere, die sich unbeobachtet gefühlt haben, so zum Taurus zu erzählen haben.
Und was ist denn dort genau zu hören? Was haben die einander erzählt?
Das Gespräch hat am 19. Februar stattgefunden. Der Anlass für das Gespräch war, dass der deutsche Verteidigungsminister, das ist der Boris Pistorius, das ist ein Parteikollege von Olaf Scholz, also auch ein Sozialdemokrat, der hat seinen Luftwaffenleuten gesagt, wir müssen nochmal über den Taurus nachdenken. Wir müssen mich nochmal auf den neuesten Stand bringen. Was gibt's für Einsatzmöglichkeiten? Inwiefern müsste die Bundeswehr beteiligt sein, wenn man der Ukraine würde Taurus geben? In welcher Form könnte man es vermeiden, dass die Bundeswehr beteiligt ist und so fort. Und das klingt nach technischen Angelegenheiten, ist aber tatsächlich ein grosses politisches Problem. Vielleicht um das kurz zu sagen, der deutsche Bundeskanzler ist anders als ein französischer oder ein amerikanischer Präsident. Nicht der, der die Bundeswehr in den Krieg schicken kann, sondern er muss der Bundestag um Erlaubnis bittet dafür. Also kurz gesagt, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und das trifft so für andere Länder nicht zu. Und wenn Deutschland den Taurus würde an die Ukraine übergeben und aber der Meinung wäre, sie brauchen dafür Bundeswehrpersonal in der Ukraine selber, um den Taurus zu bedienen, dann wäre das ein Auslandeinsatz von der Bundeswehr und der müsste vom Bundestag bewilligt werden. Und der Scholz hat das angeführt als Argument dafür, dass er im Moment nicht bereit ist, die Schwelle zu übertreten, also die Bundeswehr in den Ausland-Einsatz zu schicken. Und damit hat er verweigert, dass die Bundeswehr bis jetzt den Taurus an die Ukraine liefert. Mhm. Also kurz gesagt, in dem Gespräch erörtert die Offizier, was man einem Verteidigungsminister kann sagen kann, was sie für Möglichkeiten sehen. Und sie sagen aber immer in dem Gespräch, entscheidet dort am Schluss sowieso der Bundeskanzler. Also der Bundeskanzler Olaf Scholz, der kann zwar nicht allein über Krieg und Frieden bestimmen, aber welche Waffen zum Beispiel an die Ukraine geliefert werden, da hat er ein wichtiges Wort und wahrscheinlich das entscheidende Wort. Und in dem Gespräch haben sie mehr oder weniger einfach Möglichkeiten erörtert, die sich da bieten.
Das heisst, wenn ich dir so zulasse, der Olaf Scholz hat in den letzten Tagen ganz klar gesagt, nein, der Taurus, der geht nicht in die Ukraine. Und das Gespräch, wo wir jetzt darüber reden, das hat eigentlich im Vorfeld zu dem Entscheid stattgefunden.
Exakt, das hat zu den Erörterungen gehört. Also, es ist logisch, dass weder der Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, noch der Olaf Scholz das erste Mal über den Taurus geredet haben. Und natürlich wissen sie die meisten Sachen schon, wo ihnen die Luftwaffenoffiziere auch wieder noch mitteilen zusätzlich. Aber das ist so in einer Regierung, dass man sich über wichtige Themen immer wieder abspricht und versucht herauszufinden, hat sich etwas geändert an der Ausgangslage oder nicht. Der Olaf Scholz hat sich schon vorher geweigert, den Taurus zu liefern. Und er hat sich nach den Gesprächen, die er offenbar mit dem Boris Pistorius geführt hat, weiterhin geweigert. Und vielleicht um noch etwas Technisches zu dem Taurus zu sagen. Das Problem beim Taurus ist, dass er eine Waffe ist, die die Ukraine bisher nicht hat. Es ist nämlich ein Marschflugkörper, der eine ungeheure Sprengkraft hat. Größere Sprengkraft als alle anderen ballistischen Raketen, die im Moment in der Ukraine sind. Und vor allem, er kann so weit fliegen wie kein anderes Gerät, das die Ukraine bis jetzt hat. Also man redet davon, dass die französischen und die britischen Marschflugkörper so etwa 250 bis 300 Kilometer weit fliegen können. Und die ballistischen Raketen, die die Amerikaner geliefert haben, etwa 165 Kilometer. Und der Taurus fliegt aber über 500 Kilometer weit. Mhm. Und 500 Kilometer weit würde bedeuten, man kann damit Moskau treffen, wenn man das will. 500 Kilometer würde bedeuten, man kann damit vielleicht Krimbruck zerstören. Und das sind für jemanden, wo weder Olaf Scholz sehr darauf bedacht ist, dass Deutschland nicht direkt in den Krieg eintritt, ist das ein heikles Geschäft, weil wenn er mit den Ukrainern, mit dem Taurus eine Waffe gibt, die so mächtig ist, dann übernimmt er damit, ob er das will oder nicht, aber eine gewisse Verantwortung darüber, welche Ziele die Ukraine mit dem Gerät trifft. Und er sagt jetzt, mittlerweile sagt das ganz offen, er sagt, also wenn Deutschland will Kontrolle darüber bewahren, was die Ukraine mit dem Taurus anstellt, dann brauchen wir Bundeswehrpersonal vor Ort oder zumindest in Polen oder in Deutschland, die sich darum kümmern. Und dann ist eben der Punkt erreicht, wo Deutschland im Prinzip sich am Krieg beteiligt und das will ich im Moment nicht.
Dass man im Vorfeld von so einer Entscheidung also so Vorgespräche führt, dass dort auch Leute aus der Luftwaffe selber sich darüber austauschen, wie so ein Taurus könnte zum Einsatz kommen in der Ukraine. Soweit ist das also vielleicht mal noch ganz normal. Wie hat jetzt aber Margarita Simonyan und Russia Today das Gespräch interpretiert?
Also die russische Propaganda, und das beschränkt sich ja nicht auf Frau Simonyan und Russia Today, da gibt es ja dann Myriaden von weiteren Websites und Kanälen, wo das dann alles gespielt wird. Aber die spielen die Nachricht oder die Botschaft, die deutsche Bundeswehr plant einen Angriff auf Krimbrück, also auf die Brücke, die auf die besetzte Krim führt. Und das können Sie sozusagen belegen damit, dass die Offiziere offen darüber reden, was es brauchen würde, wenn man den Taurus gegen Krimbruck einsetzen würde. Mhm. Sagen Sie zum Beispiel, man muss ganz genau wissen, wo die Flugabwehrstellungen sind von den Russen. Man muss die Pfeiler alle ganz genau treffen, also mindestens auf 3 Meter genau, sonst bringt das gar nicht und so fort. Also Sie reden intensiv darüber. Aber die Voraussetzung, unter der Sie reden, ist natürlich erstens, bis jetzt liefern wir den Taurus nicht. Zweitens, wenn wir ihn liefern, dann könnte man ihn unter Umständen so einsetzen. Drittens, müsste die Bundeswehr mithelfen dabei. Aber Propaganda macht aus dem einfach Deutschland der Erzfeind aus dem Zweiten Weltkrieg. Der, der uns vernichten wollte, ist wieder der Erzfeind, der ewige Feind, wie der Dmitri Medvedev gesagt hat, der frühere Präsident, jetzt einer der schlimmsten Propagandisten vom Putin-Regime. Also Deutschland ist wieder der Gegner. Und das war die Botschaft. Mhm. Und eine weitere Botschaft war die Tatsache, dass die Offiziere sagen, es braucht nicht unbedingt Bundeswehrleute, um den Taurus aus der Ukraine her einzusetzen, sondern die Ukrainer könnten das eigentlich auch selber machen, wenn man sie richtig anlehrt. Ist eine Spitze gegen Olaf Scholz, wo so tun hat, wie wenn das ohne Bundeswehrpersonal gar nicht ging. Dabei ist sein Argument eigentlich ein anderes gewesen. Er hat gesagt, wahrscheinlich braucht es Bundeswehrpersonal. Das heisst, wir müssten als Partei beteiligt sein und das will er nicht.
Was die russische Propaganda sich jetzt besonders ausgesucht hat, ist eben die Passage, wo es darum geht, dass man hypothetisch darüber nachdenkt, wie man mit dem Taurus die Krimbrücke angreifen könnte. Dass man über so ein Szenario redet, aus deutscher Sicht, was steckt da dahinter?
Ja, die Realität, dass die Ukrainer bekanntlich den Taurus vor allem wollen, weil er geeignet wäre, die Krimbrücke zu zerstören. Mhm. Also erstens braucht man jetzt relativ viel von diesen Raketen. Und sie müssen so genau fliegen und so eine hohe Sprengkraft haben, den Taurus, um die Brücke zu zerstören. Der Putin wiederum hat die Brücke zu einem Symbol von seiner persönlichen Macht, aber auch vom Symbol Krim. Also Heimholung von der Krim ist für sein Regime ein außerordentlich wichtiges Symbol. Und für das steht eben auch die Krimbrücke. Und die ist ja erst nach der Annexion von der Krim eröffnet worden, eigentlich völkerrechtswidrig auch errichtet, auf besetztem Gebiet. Und deswegen wäre das natürlich ein mächtiges Symbol dafür, dass Russland vielleicht den Krieg doch noch verliert, wenn es der Ukraine würde gelingen, die Brücke zu zerstören. Und natürlich hat die Ukraine wahrscheinlich noch ganz andere Vorstellungen, welche Ziele man sonst noch könnte treffen. Was sie immer ausgeschlossen haben und auch bereit sind, den Deutschen sozusagen vertraglich zuzusichern, ist, dass sie keine Ziel in Russland selber angegriffen mit dem Taurus. Aber selbst darauf, das kann man der jüngsten Äußerungen von Olaf Scholz entnehmen, ist der Kanzler nicht unbedingt ganz sicher, ob er sich darauf hundertprozentig will verlassen.
Das alles ist also so die Hintergrundfolie von dem Gespräch, das jetzt Russia Today veröffentlicht hat. Dominik, du hast gesagt, vermutlich ist das über den russischen Geheimdienst gekommen. Eine grosse Frage ist aber, wie kann das passieren, dass so etwas überhaupt aufgezeichnet wird?
Ja, so ganz genau weiss man es noch nicht, wie es zu dem gekommen ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sicher ist, dass die Offiziere zu viert über den Anbieter WebEx, also das ist so wie Zoom oder Teams oder was auch immer, so Videokonferenzformat über WebEx miteinander geredet haben. Im Prinzip ist WebEx verschlüsselt, so dass man das Gespräch auf dem Weg eigentlich wenig kann abfangen. Das Problem ist nur, vielleicht ist einem von diesen Teilnehmern, der war nämlich in Singapur an einer Airshow, nicht so klar gewesen, dass wenn er sich per Telefon einwählt in die WebEx, dann ist die Verschlüsselung aufgehoben. Und es kann sein, dass das allen Beteiligten nicht klar war und dass ein Eindringling das benutzt hat, entweder um selber in die Schalter reinzukommen oder aber, dass man über den Router im Hotel, wo der war in Singapur, das Gespräch abgegriffen hat. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich ist es auch immer noch möglich, dass man sein Zimmer verwanzt hat, so wie man das früher noch gemacht hat in der Spionage. Wissen tut man es im Moment noch nicht.
Wie hat denn der deutsche Kanzler Olaf Scholz auf die Veröffentlichung reagiert?
Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig.
Ja, natürlich alarmiert. Für seine Verhältnisse hat er sehr starke Worte gewählt, als er schon am Samstag in Rom gesagt hat, das sei ein sehr ernster, schwerwiegender Vorfall. Und man werde alles darum aufzuklären, wie es dazu kommen konnte. Und natürlich ist es für ihn eine Katastrophe, weil er ist politisch schon stark unter Druck wegen dem Taurus. Er war die letzte Woche unter Druck gewesen, weil es Streit gegeben hat über die Frage, ja, sollen wir dann auch Bodentruppen irgendwann mal schicken, vielleicht in die Ukraine und so fort. Und es war eine katastrophale Woche gewesen für den deutschen Kanzler. Und die Tatsache, dass jetzt noch die Russen ein abgehörtes, internes Gespräch veröffentlichen, ist natürlich ein Blamage sondergleichen gewesen. Und wirft natürlich auch die Frage auf, gibt es noch mehr Material von der ähnlichen Art? Kommunizieren alle Bundeswehrstellen oder internen Regierungsstellen so sorglos miteinander, wie das da die hohen Luftwaffenoffiziere gemacht haben. Dabei war ja der Chef der Luftwaffe. Also das sind schon Fragen, an die sich einige Sorgen jetzt anschliessen.
Du hast gesagt, eine katastrophale Woche für den Kanzler Olaf Scholz. Das hat ja vor allem damit zu tun, dass das, was jetzt Russia Today publiziert hat, in einem recht grossen Kontrast steht zu dem, was der Olaf Scholz selber in den letzten Wochen geäussert hat, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, oder?
Ja, also zumindest zeigt es, dass man in der Bundeswehr darüber nachdenkt, erstens eine mächtige Waffe zu liefern, die man bisher nicht geliefert hat, zweitens Einsätze sich zu überlegen und sich zu überlegen, ob die Bundeswehr dabei müsste beteiligen sein. Das sind alles Schritte, die der Olaf Scholz bisher gescheut hat. Und wenn ich von einer katastrophalen Woche rede, dann hat es natürlich zu tun mit dem Treffen, wo der Emmanuel Macron, der französische Präsident, in der letzten Woche in Paris abgehalten hat und wo er aus heiterem Himmel der Weltpresse auf einmal erzählt hat, nach dem Treffen, also man könnte sich ja vorstellen, mit Bodentruppen zu schicken aus NATO-Staaten oder aus westlichen verbündeten Staaten, um die Ukraine zu unterstützen. Da gäbe es aber im Moment keinen Konsens dazu. Ja. Und es hat absolut keine Not gegeben für den Macron, so ein internes Gespräch. Natürlich hat man intern darüber. So ein Gespräch hat die Öffentlichkeit zu tragen, ausser, glaube ich, in seinem Fall das Motiv, sich einmal mehr als Vordenker zu präsentieren. Also als der, der halt schon weiter denkt als die anderen und schon an den nächsten Schritt denkt, wo jetzt noch alle ausschliessen, aber dann irgendwann doch alle machen. Das Problem ist nur, nicht nur für den Olaf Scholz, sondern auch für den Joe Biden, für den Donald Tusk in Polen, für alle grossen Verbündeten ist das eine rote Linie im Moment. Das heisst, alle schliessen das ausdrücklich aus. Alle haben ihren Wählerinnen und Wählern versprochen, dass ihre Länder nicht direkt die Kriegspartei werden in dem Krieg. Das heisst, dass man zwar alles tut, um die Ukraine mit Waffen zu unterstützen und die Informationen zu unterstützen, sodass sie dem russischen Angriff widerstehen kann, aber dass sie nicht eigene Truppen werden zur Verfügung stellen. Und jetzt kommt der Macron und sagt auf einmal, ja, also, das ist doch dann vielleicht sowieso der nächste Schritt und so. Und das hat der Olaf Scholz innenpolitisch gezwungen, zu sagen, das wird Deutschland nicht machen. Das ist eine rote Linie. Und das fixiert ihn jetzt natürlich auch wieder in Bezug auf den Taurus. Weil wenn es so ist, wie er meint, dass eigentlich nur die Bundeswehr können sicherstellen, dass der Taurus nicht anders verwendet wird von der Ukraine, als dass Deutschland für verantwortungsvoll haltet, dann kann er der Lieferung vom Taurus nicht zustimmen. Und vielleicht noch der innenpolitische Zusammenhang. Es gibt keine Mittelmacht in Europa, wo mit Militär und Krieg so fremdet wie die Deutschen. Und Widerstände und Skepsis der Bevölkerung sind von Anfang vom Krieg an sehr stark gewesen. Es hat viele gegeben, die den sehr vorsichtigen Olaf Scholz beschimpfen, weil sie ihn für einen Kriegstreiber halten. Während alle anderen Unterstützer von der Ukraine immer alle sagen, ja, jetzt sei nicht so zögerlich, Herr Scholz, oder? Und das ist sozusagen der innenpolitische Zusammenhang, auf den der Olaf Scholz muss Rücksicht nehmen, wenn er solche Sachen bespricht und entscheidet.
Innenpolitisch gibt es ja durchaus auch in Deutschland politische Kräfte, die sich über diese Abhöraffäre werden freuen, namentlich nämlich die AfD. Welchen Russlandkurs verfolgt sie aktuell?
Also die Alternative für Deutschland, rechtsradikale Partei, aber auch die Linkspartei und das Bündnis Sarah Wagenknecht, zwei linkspopulistische Parteien, die sind von Anfang an gegen den Krieg, die sind von Anfang an dagegen gewesen, dass Deutschland der Ukraine mit Waffen hilft. Die haben von Anfang an gefunden, ja, man müsste doch mit Russland über den Frieden verhandeln und so fort. Und das finden sie auch jetzt noch. Und sie vertreten etwa 30% der deutschen Bevölkerung, so ungefähr. Und das ist keine Mehrheit, aber das ist doch eine beträchtliche Minderheit, die dieser Meinung ist. Und sie nehmen jetzt natürlich das geleakte Gespräch auf, ganz im Sinn von der putinschen Propaganda. Nämlich sie sagen, da sieht man es, die Bundeswehr will die Krimbrücke angreifen, oder? Es wird dann auch nicht mehr gesagt, dass das die Ukraine ja würde wahrscheinlich machen, sondern die Bundeswehr wird auf einmal als Täterin oder als Akteurin bezeichnet. Und das dient natürlich den Parteien dazu, ihren Leuten zu sagen, wählt uns, dann ist es fertig mit der Unterstützung der Ukraine. Und es gibt auch in der Mitte der Gesellschaft, also nicht nur an den Rändern, gibt es Leute, die skeptisch sind. Es gibt auch in der sozialdemokratischen Partei von Olaf Scholz gibt es Leute, die finden, eigentlich geht man schon viel zu weit mit diesen Waffenlieferungen und Krieg ist doch so schrecklich und so. Die haben aber im Moment nicht zu sagen. Und mit dem Scholz und dem Boris Pistorius sind auch zwei Leute an der Spitze, die über die Sachen entscheiden, die in dieser Sache eigentlich, finde ich, recht verantwortungsvoll bisher handeln. Aber natürlich gibt es Vorwürfe aus Frankreich, aus anderen Ländern, dass Deutschland einfach immer zu spät zu wenig macht.
Wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, ist das alles jetzt einfach ein Zwischenfall, der für Deutschland peinlich ist, der aber schlussendlich auch wieder wird vergessen gehen? Oder welche Dynamik könnte sich noch aus dieser ganzen Abhöraffäre entwickeln?
Ja, vielleicht kurzfristig spielt es natürlich eine Rolle, ob die Luftwaffenoffiziere gegen eigene interne Regeln gehandelt haben, wo sie so sorglos auf WebEx miteinander geredet haben oder nicht. Also daran hängen jetzt die Karriere von diesen Offizieren. Mittelfristig stellt sich für mich sehr die Frage, kommt noch mehr Material? Mhm. Also wenn sich zum Beispiel erweisen sollte, dass Russland jetzt jede Woche irgendetwas Sättiges veröffentlicht und damit anfängt, nicht nur stark direkten tagespolitischen Einfluss zu nehmen auf die Arbeit von der Regierung und von der Opposition in Deutschland, sondern gleichzeitig auch die Regierung und die Bevölkerung demoralisiert, weil am Schluss alle das Gefühl haben, die taugen ja gar nicht in der Bundeswehr und die reden ja wie Dilettanten und das ist ja sowieso eine Pannenarmee und so. Das könnte zu einer Art von Resignation führen, wo für die Ukraine, für die Unterstützung der Ukraine könnte ein Problem werden und für die Regierung sowieso ein Problem ist. Aber ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, ob es viele weitere Vorfälle dieser Art gibt. Weil der einzelne Vorfall als solcher, ehrlich gesagt, ich finde es interessant, das Gespräch zu hören, auch für mich als Journalist. Aber das Staatsgeheimnis wäre da nicht verraten. Alles, was die vier sagen und erzählen, sagen mir die Expertinnen und Experten schon seit Wochen. Und insofern erfahrt man da nicht so wahnsinnig viel Neues.
Wenn man jetzt auf die Wirkung von dieser Veröffentlichung schaut, was bedeutet das ganz allgemein für die Glaubwürdigkeit von Deutschland und auch vom Kanzler Olaf Scholz?
Ja, also es ist grundsätzlich schlecht für ein Land, wenn die Verbündeten, also nicht nur das Land selber, sondern auch die Verbündeten sehen, dass Deutschland nicht fähig ist, interne Besprechungen abzuhalten, ohne dass sie am Schluss bei Russia Today auftauchen. Das zersetzt natürlich das Vertrauen. Das zersetzt das Vertrauen der Bevölkerung in der Bundeswehr und das zersetzt natürlich auch das Vertrauen der Verbündeten, weil die müssen sich ja sorgen, dass wenn sie Gespräche abhalten mit deutschen Generälen, dass dann vielleicht am Schluss etwas abgehört worden ist, weil einer von den deutschen Generälen nicht aufgepasst hat. Es ist sowieso so, dass im Ausland vor allem bei der Geheimhaltung sehr gewohnten Länder wie den USA, Großbritannien, Frankreich, die sind sich das alles gewohnt, dass man in militärischen Dingen maximal verschwiegen ist. Das ist in Deutschland in Friedenszeiten, und Friedenszeiten dauern schon sehr lange in Deutschland, eigentlich nie nötig gewesen und auch nicht so streng gehandhabt worden. Und obwohl Olaf Scholz eine Zeitenwende ausgerufen hat, hat sie, glaube ich, in vielen Köpfen noch, selbst im Militär, noch nicht stattgefunden. Sonst hätten sie wahrscheinlich vorher darüber nachgedacht, wie die Schalte eigentlich genau sollte abgesichert sein. Und insofern schadet das stark nach aussen. Ob es Olaf Scholz auch politisch schadet, es gibt die, die sagen, jetzt kann er den Tower sowieso nicht liefern, das hätte er eh nicht wollen, also nützt es ihm. Es gibt die, die sagen, es schadet ihm einfach, weil es so aussieht, wie wenn er öffentlich nicht das Gleiche würde sagen, wie intern. Ein Vorwurf, der teilweise berechtigt ist, aber zur Hauptsache nicht. Ja, es ist schwierig zu sagen, was ihm schadet. Es hätte die Vorwürfe dann noch gegeben aus Großbritannien, weil laut die Offiziere da in dem Gespräch sagen, die Briten haben, weil sie Kontrolle wollen behalten, haben eben eigene Leute für die Bedienung von ihren Marschflugkörpern durch die Ukraine. Und das sagen die Offiziere da auch offen. Und Olaf Scholz hat letzte Woche das erste Mal öffentlich angedeutet, dass das so sei. Also, dass die Briten und Franzosen da Sachen machen, die die Deutschen halt so nicht dürfen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also, das ist etwas, was man wissen darf. Das ist etwas, was wir Medien dürfen schreiben. Es war ein offenes Geheimnis gewesen, dass Briten und Franzosen und Amerikaner Personal in der Ukraine haben. Aber das darf ein deutscher Offizieller nicht aussprechen. Und insofern schadet auch das wahrscheinlich der Glaubwürdigkeit der deutschen Position in Europa.
Danke vielmals, Dominik, für die Einordnungen.
Es ist gern geschehen.
Die ganze aktuelle Berichterstattung zum Abhörskandal in Deutschland, die findet man auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ausgewählte Beiträge im Beschreib zu dieser Episode. Und wer noch mehr möchte zu diesem Thema hören, dem empfehle ich nochmal die Episode «Apropos» von letzter Woche zu 2 Jahren Ukraine-Krieg. Unsere Russland-Expertin Klara Lipkowski fasst dort nochmal die wichtigsten Momente zusammen und die Bedeutung der internationalen Hilfe für die Ukraine. Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch ebenfalls mit dem Dominik Eigenmann und dem Philipp Loser das Gespräch zum Erstarken der politischen Kräfte in Deutschland am rechten und am linken Rand. Beides verlinken wir auch im Beschreib zu dieser Episode. Und die nächste Folge vom Podcast «Apropos», die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.